Also eine der gemeinen Sachen am geistlichen Leben ist, sobald es ordentlich läuft, kommt Widerstand. Ist aber auch eine der guten Sachen beim geistlichen Leben. Sobald es gut läuft, kommt Widerstand. Dann sieht man, man ist auf der richtigen Spur. Zumindest wenn der Widerstand von der richtigen Seite kommt. Nehemia und seine Leute merken das, der Widerstand kommt von der richtigen Seite. Er kommt von denen, die darüber zornig sind, dass jemand den Israeliten Gutes tun will. Wo die Gemeinde aufblüht, wo der Heilige Geist am Wirken ist, da kommt Widerstand. Und das kann auf ganz unterschiedliche Varianten funktionieren. Es kann sein, dass eine Gemeinde sich irgendwo eingemietet hat und auf einmal müssen sie dort raus. Plötzlich stehen sie draußen vor der Tür gewissermaßen und müssen neue Räumlichkeiten finden. Oder tatsächlich die Gemeinde kommt in die Schlagzeilen. Warum? Weil der Pastor irgendwas erzählt, was mit der Bibel im Zusammenhang ist. Er hat vielleicht nicht die besten Worte gewählt. Aber es ist trotzdem noch auf biblischer Linie und auf einmal wird gegen den Pastor und gegen die Gemeinde geschossen. Verbal. Nicht wie in Amerika. Na, vielleicht manchmal auch tatsächlich dann auf echte Weise. Das hängt dann davon ab, wie weit der ganze Kram schon hochgekocht ist. Hier bei Nehemia war es jetzt ja so, die Leute haben die Mauer gut gebaut, sie sind bis zur Hälfte schon mal fertig geworden oder auf die halbe Höhe hoch. Das heißt, es war schon mal gut. Und dann haben sich die Feinde gesagt, so, jetzt schleichen wir uns rein und massakrieren sie alle. Und Nehemia hat gesagt, das machen wir nicht so. Wir fangen jetzt an, uns dagegen zu wehren. Und zwar aber nicht, indem wir einfach angreifen, sondern wir bleiben da. Und wenn sie ankommen, dann werden sie ja bloß Wunder erleben. Dass sich die Leute alle bewaffnen und so weiter. Und er schwört sie halt nochmal am Ende des Textes, den wir beim letzten Mal fertig hatten, darauf ein, dass sie füreinander kämpfen. Also was er sagt, streitet für eure Brüder, Söhne, Töchter, Frauen und Häuser. Und direkt davor sagt er noch einmal, fürchtet euch nicht vor ihnen, gedenket an den Herrn, der groß und furchtbar ist. Könnt ihr euch alles vom letzten Mal noch anhören? Bloß noch einmal dazu, dieses gedenkt an ihn. Gedenken in der Bibel bedeutet, ich erinnere mich daran, zum Beispiel jetzt eben hier, wer Gott ist, und dann verhalte ich mich entsprechend. Ich denke an jemanden, und dann kommt das Handeln daraus. Wir sind beim letzten Mal bis Vers 8 gekommen, heute geht es auf Vers 9. Als aber unsere Feinde hörten, dass es uns kund geworden war und Gott so ihren Rat zunichte gemacht hatte, kehrten wir alle wieder zur Mauer zurück ein, jeder zu seiner Arbeit. Das Interessante ist, da geht es jetzt nicht darum, die Feinde hörten das und machten das, sondern die Feinde hörten es und wir gingen wieder zurück zur Arbeit. Also sie haben irgendwie den Leuten klar gemacht, wir wissen von eurem Plan. Das ist ja auch manchmal interessant, soll ich jetzt lieber mit offenen Karten spielen oder soll ich es nicht? Und in dem Fall war es wahrscheinlich sehr gut, den anderen zu sagen, ihr könnt uns nicht überraschen, wir wissen, worum es geht. Weil dann mussten sie erstmal überlegen, oh, jetzt müssen wir einen neuen Angriff planen. Und in der Zeit, in der der neue Angriff geplant wurde, war ja mehr Ruhe. Aber trotzdem bleiben sie aufmerksam. Und dann eben, jeder kehrte zurück, ein jeder zu seiner Arbeit. Jeder kümmert sich wieder um das, was ihm vor die Füße gelegt ist. Ich kümmere mich nicht um das, was der andere machen soll, sondern ich kümmere mich um meine Sache. Das ist nämlich eine ganz interessante Sache, zu der wir als Christen häufiger neigen. Wir sehen die Welt durch das, was Gott uns an geistlichen Gaben gegeben hat. Und so wie er uns halt auch geholfen hat, die Welt zu sehen. Und sagen, alle anderen müssen es genauso sehen. Das ist ein Problem. Weil andere sieht es eben nicht so und das ist dann mitunter auch ganz gut und vor allem, wenn er mit seinen Gaben an die Sache rangeht, dann gelingt es auch so, wie Gott es da möchte Und wenn ich dann sage, du musst es aber so machen, wie ich das Ding sehe, dann kann das Ganze am Ende schieflaufen. Und die Leute, die jetzt hier bei jeweils ihrer eigenen Arbeit sind, wissen halt, okay, so muss ich das machen. Ich habe hier schon eher gebaut, ich weiß, welche Steine mir hier fehlen und alles. Und wenn ich jetzt vom Abschnitt zwischen dem Schaftor und dem Fischtor rübergehe, einfach mal auf die andere Seite zum Quelltor, und dann sage ich den Leuten, ja, ihr macht das ja völlig falsch. Ihr müsst doch die und die Steine nehmen. Und dann werden sie mir sagen, ja, nee, die Steine brauchen wir hier überhaupt nicht. Wir brauchen eher, und ich beharre aber darauf, dass es genauso sein muss wie bei mir, dann kommt es zu Problemen. Und darum, jeder geht zu seiner eigenen Arbeit. Klar, wir arbeiten alle zusammen an dem einen Projekt, aber jeder hat seine Baustelle. Es ist gut, wenn wir immer wieder zusammenfinden an einem Ort, aber ansonsten baut jeder für sich. Und dann eben immer wieder zusammentreffen, Hauskreise, Gottesdienste, Bibelabende. Vers 10, und es geschah hinfort, dass die Hälfte meiner Leute am Bau arbeitete, die andere Hälfte aber hielt Spieße, Schilde, Bogen und Panzer bereit und stand hinter dem ganzen Hause Juda, das an der Mauer baute. Die da Lasten trugen, die arbeiteten so. Mit der einen Hand taten sie die Arbeit und mit der anderen hielten sie die Waffe. Also, ich habe die Spieße, ich habe die Schilde, Bogen, Panzer. Das ist die geistliche Waffenrüstung, Epheser 6. Wenn wir es jetzt übertragen auf unsere heutige Situation mit den geistlichen Kämpfen. Ich muss angetan sein mit all dem, was Gott mir gegeben hat. Ich muss den neuen Menschen anziehen, wie Paulus vorher sagt, in Epheser 4. Und dann eben zieht an die Waffenrüstung Gottes. Übrigens sagt er da nicht, zieht sie immer wieder an, sondern zieht sie einmal an. Das reicht dann. Beziehungsweise auch zieht sie einmal an und dann habt ihr sie an, bis ihr nach Hause kommt. Nach Hause kommen heißt, wir kommen in den Himmel. Da brauche ich die Waffenrüstung dann nicht mehr. Aber bis ich da bin, habe ich das Ding an. Und bin dann gekleidet in all das, was Gott für mich hat. Bin gekleidet in das, was ich in Jesus habe. Dann habe ich den Gürtel an meinen Lenden, die Wahrheit. Dann habe ich den Panzer der Gerechtigkeit. Also die Wahrheit, übrigens an den Lenden, weil ich in Wahrheit herumlaufen soll. Der Panzer der Gerechtigkeit, Gottes Gerechtigkeit liegt über meinem Herzen. Mein eigenes Herz ist verdorben wie sonst was, aber Gottes Gerechtigkeit liegt darüber. Und dann kann der Teufel mir da auch nichts tun. An den Beinen gestiefelt einzutreten für das Evangelium. Ich stehe einfach erstmal und ich halte dem Ganzen stand. Und dann den Schild des Glaubens. Manche Übersetzungen sagen vor allem, andere sagen auch über allem. Auf alle Fälle diesen Riesenschild, den die Römer hatten, mit dem sie tatsächlich alles Mögliche abhalten konnten, was die Feinde auf sie einjagen wollten. Der Helm des Heils, dass mein Kopf sich klar macht, ich bin gerettet. Das Schwert des Geistes, davon hatten wir es auch schon, ich bin mir gerade nicht sicher, ob im letzten Mal oder vorletzten Mal, auf alle Fälle, dieses Rhema, also das Wort, das ich für die Situation brauche. Natürlich, ich brauche auch Logos, Johannes 1,1, Hebräer 4,12, mit dem ich groß drüber hauen kann, aber ich brauche gerade auch ganz wichtig dieses Rhema, dieses Kurzschwert, dass ich weiß, wie ich im Kampf vorangehen kann. Und dann tatsächlich gehört dazu auch noch zur Waffenrüstung das Gebet. Das sind die Pfeile oder Speere. Das ist das Interessante dabei. Und dann auch nochmal wichtig, dass ich weiter dafür einstehe. Also nicht einfach bloß sage, puh, ja, jetzt bin ich kurz dran gewesen, jetzt, wo kann ich jetzt wieder hingehen? Nee, ich bleibe dran und ich sage, ich halte dem ganzen Stand. Moment. Augenblick. Aha, da. Genau, ich musste gerade was gucken. Noch ganz kurz bei der Waffenrüstung. In der englischen Übersetzung King James, da heißt es dann dort in Vers 13, having done all to stand, stand. Hier bei Luther heißt es, dass ihr Widerstand tun könnt und alles auszurichten und das Feld behalten möget. Also, was bedeutet beides? Having done all to stand, stand. Also, nachdem ihr alles getan habt, um zu stehen, steht. Oder hier eben, dass ihr Widerstand leisten könnt. Jakobus 4. Widersteht dem Teufel, so flieht er vor euch. Ich stehe in dem, was Gott mir gegeben hat und weiß deswegen, ich kann ihm widerstehen. Warum kann ich ihm widerstehen? Weil ich einen Sieg habe. Und das ist das, was sie hier haben. Sie haben alles bereit. An Spießen, Schilden, Bogen, Panzer und so weiter. Und stehen hinter der Mauer. So. Und das ist auch noch das, was in Vers 11 dazu gesagt wurde. Die da Lasten trugen, arbeiteten so. Mit der einen Hand taten sie die Arbeit, mit der anderen hielten sie die Waffe. Also, jetzt ist das, was weiter oben mal gesagt worden war in Vers 4, die Kraft ist uns zu die Kraft der Träger ist zu schwach, es ist zu viel zu tun und jetzt wird eigentlich die Tatkraft noch mehr verringert. Dadurch, dass ich jetzt zum einen ständig das Schwert in der Hand haben muss oder den Spieß oder was auch immer und mit der anderen Hand arbeiten. Aber das ist das, was wir im tatsächlichen geistlichen Leben haben. Es wirkt so, als kämen wir nicht ordentlich voran. Oder als könnten wir nicht ordentlich alles machen, wie wir es sollten. Weil wir halt immer aufmerksam sein müssen. Wäre ja viel schöner, wenn wir uns komplett darauf konzentrieren könnten. Aber nee, wir müssen achtsam sein. Und wir müssen die Waffe in der Hand halten. Die geistliche Waffe natürlich. Weil der Teufel angreifen will und uns auf irgendeine Art und Weise immer wieder ans Leder möchte. Vers 12. Und ein jeder, der baute, hatte sein Schwert um die Lenden gegürtet und baute so. Und der die Posaune zu blasen hatte, stand neben mir. Also, noch einmal. Jeder, der baute, hatte sein Schwert gegürtet. Also, entweder in der Hand sogar selber oder gegürtet oder beides. Dass ich auf alle Fälle genug da habe, um mich zu verteidigen, um gegebenenfalls sogar anzugreifen, wenn die Feinde ankommen. Umständlich, aber es ist wichtig. Und auch für uns im geistlichen Leben. Ich muss bewaffnet sein mit dem Wort Gottes. Was hat Jesus gemacht, als der Teufel auf ihn zukam am Ende der Versuchung oder am Ende der Wüstenzeit in der Versuchung? Jesus hat ihm das Wort entgegengehalten. Das ist das, was gemeint ist. Jesus hat immer das Wort parat gehabt. Und später auch, Matthäus 16 und in Parallelstellen, als er seinen Jüngern davon erzählt, dass er leiden und sterben muss und Petrus ankommt und sagt, das widerfahre dir nur nicht, sagt Jesus zu ihm, weiche von mir, Satan, du willst nicht was Göttliches, sondern was Menschliches. Jesus hat das Wort gehabt, das Wort, das Gott ihm gegeben hat. Das Wort, womit er wusste, ich soll den Weg dahin gehen. Der zwar keinen Sinn ergeben hat, erstmal aus menschlicher Sicht, aber er hat das Wort behalten. Mit dem Wort ist er in den Kampf gegangen, ganz gleich, wann der Teufel angegriffen hat. Und vor allem, von welcher Seite. Denn dort war es Petrus, der noch kurz vorher gesagt hat, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus konnte zu ihm sagen, das hast du vom Heiligen Geist eingegeben bekommen. Also aufgepasst, wo die Angriffe herkommen. Immer bewaffnet sein mit dem Wort. Darum ist es so wichtig, dass wir tatsächlich morgens schon das Wort lesen. Oder vielleicht auch tatsächlich hören. Also auf der Fahrt zur Arbeit im Auto, Audiobibel an. Und wenn es immer wieder derselbe Text ist, macht ja nichts. Predigten sind auch in Ordnung. Gerne aber die, bei denen das Wort auch vorgelesen wird und nicht immer nur erzählt wird darüber. Weil das Wort das Wichtige ist. Nicht das, was wir darüber hören. Vers 13 sind wir jetzt. Moment, nee, Vers 12 noch ganz schnell. Mit dem, der die Posaune zu blasen hatte. Was heißt das? Die Posaune, das ist derjenige, der das Signal gibt. Also Nehemia steht und überwacht alles und er guckt und seine Späher sind überall und können gucken, von wo greifen die Feinde vielleicht an. Sie geben Nehemia das Zeichen und er lässt die Posaune blasen. Wofür? Sehen wir gleich noch. Aber eben Nehemia als Bild für den Heiligen Geist, der den Überblick hat. Der uns tatsächlich dann auch sagen kann, halt, guck mal, da wird jetzt angegriffen. Jetzt darfst du tatsächlich alles stehen und liegen lassen und zu den anderen kommen. Aber solange da noch nichts so sehr notwendig ist, bleib erstmal, wo du bist. Und ich sprach zu den Vornehmen und Ratsherren und zum übrigen Volk. Das Werk ist groß und weit und wir sind auf der Mauer weit verstreut und fern voneinander. Also, nichts passiert. Also, Nehemia gibt ihnen nochmal wieder eine Analyse. Es ist viel zu tun und wir sind zerstreut. Es wirkt an manchen Stellen tatsächlich so, als wären wir alles Einzelkämpfer. Warum? Weil eben jeder seine Aufgabe hat. Und man könnte ja sagen, warum arbeiten die nicht alle an einer Stelle gleichzeitig? Dann geht es doch schneller. Naja, es war wahrscheinlich schon eine gute Menge an Leuten jeweils da. Und wenn zu viele Leute sind, dann wird es auch nichts. Obendrein, wenn alle Leute jetzt beim Schaftor arbeiten, kann der Wein wunderbar vom Quelltor aus angreifen. Und bevor alle runtergelaufen sind, vom Schaftor runter zum Quelltor, ja, da ist die halbe Stadt schon in Brand. Also von dem her, sie sind verstreut, aber das ist in Ordnung. Christen sind wie Mist. Verstreut auf dem Acker, sehr gut. Alle zusammen auf einem Haufen, das stinkt. Zumindest fängt es an zu stinken. Also das ist jetzt einfach erstmal eine Analyse. Das ist nicht wertend. Er sagt, wir sind alle verstreut. Das ist jetzt erstmal nicht gut und nicht schlecht. Und dann sagt er, woher ihr die Posaune hört, dorthin sammelt euch zu uns. Unser Gott wird für uns streiten. Also, natürlich, Nehemia hat den Posaunenbläser bei sich und sagt dann, okay, ihr müsst zu mir kommen, was dann vielleicht erstmal sinnlos ist, aber er wird halt hingerufen zu der Stelle, wo der Kampf ist und währenddessen bläst sein Posaunenbläser schon. Und dann, während alles läuft, okay, da müssen wir hin, da müssen wir hin, da müssen wir hin und laufen dahin, damit der Feind dann besiegt wird. Könnte man jetzt sagen, was ist, wenn es ein Ablenkungsmanöver ist? Auch das hat der Heilige Geist im Blick. Das wird er dann auch auf irgendeine Art und Weise zeigen. Aber hier an dem Punkt ist klar, der Feind will von einer Seite angreifen. Und dahin sollen sich die Leute sammeln. Um dann auch zu zeigen, wir sind eins in dem. Der Teufel versucht uns zu spalten dadurch, dass wir Dinge anders sehen, die zum Teil völlig nebensächlich sind. Die dem einen oder anderen vielleicht wichtiger sind. Aber sie sind immer noch nebensächlich dem gegenüber, was Petrus in seinem zweiten Brief sagt, da redet er von Irrlehren, die aufkommen. Und was machen diese Irrlehren? Die leugnen den Herrn und sein Werk. Also, mit anderen Worten, wir brauchen die Einigkeit vor allem darin, wer ist Jesus und was hat er für uns getan. Jesus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Beides 100%. Es gab in der Kirchengeschichte immer irgendwelche Bewegungen, die das eine oder das andere eher betonen wollten. Und dann, was hat er für uns getan? Er ist am Kreuz für uns gestorben, für unsere Sünden. Da gibt es jetzt tatsächlich dann die Streitpunkte, wie weit reicht das? Darauf möchte ich jetzt auch nicht eingehen. Also an dem Punkt kann man tatsächlich ein bisschen diskutieren und so weiter. Aber wenn nicht klar ist, dass dort alle Sünden bezahlt wurden, dann muss man auf alle Fälle hart ran. Aber der Teufel versucht uns eben bei Nebensächlichkeiten in den Streit zu bringen. Und dann zu sagen, ja, guck mal, jetzt wird die Gemeinde dort angegriffen, aber, ja nee, die haben andere Musik als du. Lass sie ruhig runtergehen. Und dann zu sagen, nee, ich höre den Schall der Posaune und ich komme denen jetzt zu Hilfe. Familie ist wichtiger. Und dann finde ich diesen Satz so wundervoll, den Nehemiah sagt, eben in 4, Vers 14. Unser Gott wird für uns streiten. Das ist ein ganz toller Satz. Den finden wir schon mal. Also, nicht wortwörtlich haben wir den so. Aber das wichtige Wort ist kämpfen. Und zwar für uns oder für euch. Oder streiten. Moment. Das ist nämlich an einer ganz wichtigen Stelle beim Volk Israel. 2. Mose 14, Vers 14. Hier haben wir, zumindest nach der Verszählung, die hier in der Lutherbibel 84 ist, 4, Vers 14. Wunderbar, 14. Vers, beide Male. Die Israeliten sind gerade aus Ägypten rausgekommen, haben übrigens dadurch bemerkt, dass der Gott Israels stärker ist als alle Götter der Ägypter. Durch die Plagen hat Gott die Ägypter völlig platt gemacht. Er hat ihnen gezeigt, eure Götter können nichts. Darum sind auch so viele mit den Israeliten mitgezogen an fremdem Volk. Und dann kommen sie zum Schilfmeer und der Pharao kriegt das mit, dass sie dort sind. Sie sind eingeschlossen. Nur ein ganz schmaler Zugang zu dieser riesen Sandbank mitten im Golf von Aqaba. Und er kommt an und von dort könnte er sie alle auslöschen. Und das Volk jammert wieder und sagt, es war nicht genug Gräber in Ägypten, dass du uns hier hinbringen musstest. Und Mose sagt dem Volk, fürchtet euch nicht, seht nur die Hilfe Gottes, der für uns ist. Und dann sagt er, unser Gott, der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Also für euch, hier sagt Nehemiah, für uns, weil er sich selber mit reinnimmt. Und dann eben, er wird für uns streiten. Das ist das Tolle dabei. Gott kämpft. Wenn wir das wissen, Gott kämpft für uns. Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Wer auf Gottes Seite ist, der hat schon gewonnen. Außer er schafft es nicht, dem Feind zu widerstehen. Also, der Feind versucht gegen anzudrücken, und ich gebe vielleicht an manchen Punkten auch nach, aber nicht, ich will nicht nachgeben bei dem, das Gottes Wort steht. Was Gott versprochen hat, da muss ich gegenhalten. Da baue ich weiter an der Mauer. Was will mir der Teufel immer wieder einreißen? Und ich sage, nein, 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 ich baue da weiter dran. Und dann zu wissen, Gott streitet für mich. Und das war für die Leute damals, es hat die Glocken wieder angemacht. Stimmt, wir haben es schon mitbekommen. Und das Schöne ist, Israel sieht sich bis heute als Einheit. Also wenn man einen Juden heute fragt, warum sie Passa feiern, dann sagen sie, wir waren in Ägypten in der Knechtschaft und Gott hat uns befreit. Könnte man sagen, ja Moment mal, das waren eure Vorfahren. Ja, aber wir waren auch da. Da steckt ein ganz anderes Denken drin. Und jetzt sagt Nehemiah, unser Gott wird für uns streiten. Das ruft diese Erinnerung hervor an die Geschichten, die die Vorfahren erlebt haben. An die Geschichten, die das Volk erlebt hat, als der Pharao das ganze Volk auslöschen wollte. Und Gott hat einfach das Meer geöffnet, das Volk konnte durch. Und der Pharao und sein ganzes Heer sind da drin jämmerlich ersoffen. Und dann zu sagen, Gott hat Mittel und Wege, von denen wir keine Ahnung haben. Gott kämpft auf unserer Seite. Er kämpft mitunter mit den Naturgewalten. Er kämpft dadurch, dass manchmal tatsächlich einfach bloß der Wind anders weht, dass jemand seinen Kopf anders dreht. Auf alle möglichen Arten und Weisen, die für uns vielleicht erstmal auch völlig natürlich aussehen. Aber er kämpft auf diese Weise. Auf natürlich-übernatürliche Weise. Und eben wie bei den Ägyptern, er lockt sie hinein in das Ganze. Und das, was den Israeliten zur Rettung wurde, dass es den Ägyptern zur Falle ist und zum Tod geworden. Und das sagt Nehemia hier seinen Leuten. Gott wird für uns streiten. Unser Gott. Nochmal ganz wichtig. Unser Gott. Es ist nicht irgendein fremder Gott. Er muss nicht sagen, der Gott der Ägypter wird für uns streiten. Könnte man sowieso fragen, welcher Gott der Ägypter? Genauso bei den Babyloniern oder Persern oder was auch immer. Unser Gott. Wer ist unser Gott? Der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Gott, der sich Mose vorstellt, als ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Unser Gott. Wer ist unser Gott? Der Gott, der seinen Sohn geschickt hat, der in seinem Sohn auf diese Welt gekommen ist und in seinem Sohn am Kreuz für unsere Sünden bezahlt hat, der dem Tod die Macht genommen hat durch die Auferstehung, sodass wir durch das Kreuz und die Auferstehung den Sieg davontragen über alles, was der Teufel uns entgegenhalten will. Wir haben den Sieg schon. Und dann sagt er trotzdem, unser Gott wird für uns streiten. Er kämpft für uns. Eigentlich haben wir schon gewonnen. Wir müssen bloß dranbleiben. Das ist das, was ich vorhin nochmal aus dem Epheserbrief, aus dem Englischen zitiert hatte. Having done all to stand. Stand. Also, dieses, dass ihr Widerstand leisten könnt. Bleibt stehen, bis ihr den Sieg seht. Geht nicht vorher von eurem Posten weg, es sei denn, Gott sagt es. Und passt auf, dass ihr ganz sicher seid, dass Gott es sagt. Und wenn Gott es dann sagt, dann ist sehr wahrscheinlich klar, dass dann er zum Schlag ausholt. Auch nochmal, ganz interessant, Nehemia, guckt eben zurück auf das Ereignis am Schilfmeer. Paulus guckt auch zurück aufs Schilfmeer in 1. Korinther 10 und spricht da von der Taufe. Dass das Volk Israel auf Mose getauft worden ist. Was ist bei der Taufe passiert? Der Pharao, der ein Bild ist für den Teufel, ist ersoffen und hat keine Chance mehr, den Israeliten irgendwas anzutun. Das ist das Interessante, das habe ich früher auch nicht kapiert. Martin Luther hat, wenn er angefochten war, ganz viel gesagt, ich bin getauft. Er hat es sogar auf seinen Schreibtisch geschrieben, ich bin getauft. Und ich habe mir gedacht, warum schreibst du das denn auf? Du bist doch, sollst du nicht viel mehr sagen, ich glaube an Jesus oder was auch immer. Aber Luther hat da kapiert, was ich dann erst später kapiert habe, eben zum Beispiel durch dieses Bild mit dem Schilfmeer. Ich bin getauft heißt, ich bin eigentlich dem Herrschaftsbereich des Teufels komplett entrissen. Wenn der Teufel mit seinen Anfechtungen ankommt, kann ich sagen, ich bin getauft. Da habe ich nichts dazu tun können. Ich bin mit den Wassern der Taufe gewaschen worden. Ich habe mich nicht selber mit den Wassern der Taufe gewaschen. Ich bin gewaschen worden damit. Bin auf Jesu Tod getauft. Ich bin mit Jesus in den Tod gegangen und wieder herausgekommen. Du kannst mir gar nichts. Du bist in den Wassern der Taufe ersoffen mit deinem alten Adam. Sagt Luther natürlich auch, das Biest kann schwimmen. Aber genau. Weil ich getauft bin, hat der Feind keine Macht mehr über mich. Solange, wie ich entsprechend lebe. Paulus sagt, haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Das klingt für uns im heutigen Deutsch ein bisschen komisch. Rechnet euch das an. Verhaltet euch so. Denkt so, dass ihr tatsächlich der Sünde gestorben seid und all dem, was zur Sünde dazugehört. Und das steckt hier alles drin. Gott streitet für uns. Wie er am Schilfmeer gestritten hat, wie er am Kreuz für uns gestritten hat, wie er uns in die Taufe hineingebracht hat, um uns vor den Zugriffen des Teufels zu retten. Und nochmal zum Bedenken, das Buch Nehemia geht ja geistlich gesehen darum, dass der Teufel immer wieder ankommen will und uns die Dinge stehlen. Der Dieb kommt zu rauben, zu schlachten und umzubringen. Ich aber bin gekommen, damit sie das Leben im Überfluss haben. Und ich kann dem Teufel tatsächlich entgegenhalten mit meiner Taufe. Du hast nichts bei mir zu suchen. Du bist dem Ganzen abgestorben. Du gehörst zu meinem alten Leben. Und dann widerstehe ich ihm so lange, bis er flieht. Wir kommen in Vers 15. So arbeiteten wir am Bau, während die Hälfte die Spieße bereithielt, vom Aufgang der Morgenröte, bis die Sterne hervorkamen. Also, die einen wachen, die anderen bauen. Und das Schöne ist hier, vom Aufgang der Morgenröte, bis die Sterne hervorkamen. Das ist so schönes Bild. Man kann natürlich jetzt auch gucken, was ist denn hier vom Aufgang bis zum... Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobt der Name des Herrn. Was ist hier? Ich soll den Namen des Herrn loben. Vom Aufgang der Sonne, also hier, vom Aufgang der Morgenröte, bis die Sterne hervorkamen, bis zu ihrem Niedergang. Also, sobald die Sonne weg ist, sehe ich ja die Sterne. Ich kämpfe dadurch, und auch Gott kämpft dadurch, dass ich ihn lobe. Ich lobe Gott in allen Umständen. In 1. Thessalonicher 5 sagt Paulus, seid dankbar in allen Dingen. Warum kann ich dankbar in allen Dingen sein? Weil Jesus der Sieger ist. In Epheser 5 sagt Paulus übrigens, seid dankbar für alle Dinge. Wie kann ich denn für die Dinge dankbar sein? Ich bin dankbar dafür, dass Gott sich, also ich danke dir für dieses Problem, weil du bei diesem Problem zeigst, dass du der Retter bist, auch aus dieser Situation. Das ist so faszinierend. Durch Loben kämpfe ich. 2. Chronik 20. Diese berühmte Geschichte von Josaphat, der von allen Seiten bedrängt ist, der dann ja sagt, also der das ganze Volk zusammenholt zum Fasten und Beten und sie sagen, wir haben keine Ahnung, was wir tun sollen, aber unsere Augen sind auf dich gerichtet. Und dann ist ja super, sagen sie sich alle. Also beziehungsweise dann steht ein Prophet auf und sagt, tretet hin, seht die Hilfe Gottes, der für euch kämpft. Und am nächsten Tag sind sie alle, also sie loben Gott sofort, gehen hin und dann sagt Josaphat, gut, jetzt stellen wir den Chor in die erste Reihe und die Musiker. Warum? Weil dort jetzt das Wichtigste gekämpft wird. Und dann metzeln sich die Feinde währenddessen gegenseitig nieder. Und zwar dort, wo noch gar nichts zu sehen ist. Oder auch nochmal anderes Beispiel, wenn Israel in den Kampf ziehen sollte, und zwar in der Wüste damals, sollte Juda immer zuerst los. Juda heißt auf Deutsch grob übersetzt Lobpreis. Mit dem Lob Gottes ziehe ich los. Warum? Weil ich dann schon mir klar mache, mein Gott ist größer. Er hat alles in der Hand. Ich weiß, er kämpft meine Kämpfe. Oder mein Gott ist so groß, so stark und so mächtig. Alle möglichen anderen Lieder auch noch, die mir jetzt nicht einfallen. Aber genau, ich singe von Gott, ich weiß, was er getan hat, ich weiß, wie groß er ist. Und während ich das mache, vielleicht muss ich noch irgendwie dem Problem begegnen, aber in der Zwischenzeit hat sich Gott schon komplett um mein Problem gekümmert. Eben, ich arbeite am Bau vom Morgen bis zum Abend. Und in der Nacht sowieso. Nein, in der Nacht darf ich Gott auch loben, da brauche ich nicht heulen, aber ich lobe Gott, solange es geht. Vom Morgen bis zum Abend, das ist eine sogenannte Inklusion. Das bedeutet die ganze Zeit. Permanent, bis ich tatsächlich gesehen habe, dass Gott mein Problem gelöst hat. Und dann lobe ich ihn erst recht. Das ist das Tolle dabei. Wir sind in Vers 16. Auch sprach ich damals zum Volk. Ein jeder bleibe bei seinen Leuten über Nacht in Jerusalem, damit wir in der Nacht für die Wache Leute haben und am Tage für die Arbeit. Jeder soll bei seinen Leuten bleiben. Nicht herumhüpfen und auch nicht rausgehen in der Nacht, denn wer draußen ist, selbst wenn er draußen eigentlich sein Haus hat, ist leichtes Fressen. Darum ist es so wichtig, dass wir in der Gemeinde bleiben. Es ist nicht unbedingt so, dass man nicht auch mal sagen kann, ich gehe heute mal woanders hin in den Gottesdienst. Es kann durchaus sein, dass Gott sagt, heute brauchst du ein Wort woanders. Also, dagegen sage ich nichts. Aber es ist dieses, was im Hebräerbrief steht, bleibt nicht in Versammlungen fern, wie es einige unter euch tun. Warum genau die das gemacht haben, das steht da nicht, aber auf alle Fälle, es ist für einige schon üblich geworden, nicht zu den Versammlungen zu kommen. Und dann zu sagen, kommt doch. Der Teufel kann einen einzelnen Christen viel besser umhauen, als einen, der in der Gemeinschaft ist. Und sie sollen eben über Nacht dort bleiben. Die Nacht ist die Zeit, in der der Feind eher wirken kann. Jesus spricht sogar an einer Stelle von der Nacht, in der keiner wirken kann. Ich bin mir gerade nicht sicher, wo er es sagt. Es müsste im Johannesevangelium sein, aber genauer kann ich es auch nicht sagen. Auf alle Fälle, Nehemia sagt den Leuten nochmal, also der Heilige Geist, bleibt beieinander. Bleibt bei euren Leuten, diejenigen, die mit euch an der Mauer bauen. Es sei denn, ihr werdet versetzt. Das kann immer wieder passieren. Aber bleibt beieinander. Auch wenn man mit den Leuten nicht unbedingt immer gut Kirschen essen kann. Wenn man sich manchmal mit den Leuten die Köpfe einschlagen möchte. Wenn die anderen Leute jetzt partout nicht die gleiche politische Einstellung haben wie ich, vielleicht sogar von einer der bösen Parteien sind, passt. Ich bleib trotzdem da. Ich muss ja. Familie kann man sich nicht aussuchen. Die Gemeinde auch nicht unbedingt. Zumindest nicht so viel sehr, dass Gott schon sagt, du bleibst erstmal dort. Solange die Anfechtungen sind, bleibst du dort. Und du hüpfst nicht von A nach B, weil wenn du plötzlich nach B gehüpft bist, kommt da auch wieder Anfechtung und du hüpfst weiter. Und dann siehst du nicht, was ich wirken kann. Aber ich und meine Brüder und meine Leute und die Wache, die mir folgte, wir zogen unsere Kleider nicht aus. Ein jeder hatte seinen Spieß zu richten. Kleider ausziehen, in dem Fall bei der Arbeit. Warum? Zur Arbeit muss ich irgendwie ein bisschen anders gekleidet sein, damit ich dann die schweißtreibende Arbeit ordentlich machen kann. Nehemia bleibt angezogen, nicht weil er sich zu schade wäre für die Arbeit, aber sagt, ich bleibe in der Waffenrüstung. Was ich vorhin schon gesagt habe, die Waffenrüstung einmal anziehen. Einmal. Die bleibt an. Das ist natürlich jetzt ein bisschen dieses Bild, ich soll doch mit dort arbeiten, aber auch die Waffenrüstung da einmal anhaben, da merkt man, die Bilder in der Bibel, die passen nicht immer ganz zusammen, so wie wir es gerne hätten. Und da muss ich einfach beide Bilder nebeneinander stehen lassen. Und sagen, okay, zum einen arbeite ich an der Mauer und habe halt nur die paar Sachen. Und zum anderen sehe ich aber, was der Nehemia macht und sage, okay, das soll ich eigentlich auch machen, die Waffenrüstung ein für alle Mal anhaben. Okay, ich nehme jetzt einfach beides für bare Münze, weil es Gottes Wort ist. Und vertraue darauf, dass Gott mir zeigt, was an welcher Stelle wichtiger ist. Sozusagen, beziehungsweise ich vertraue darauf, dass Gott es schon alles richtig macht. Unser Gott wird für uns streiten. Darauf kommt es an, das dürfen wir auch immer wieder erleben. Herr Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass wir den Angriffen des Feindes widerstehen dürfen. Danke, dass wir deine Waffenrüstung haben. Und danke, dass wir den Sieg schon davontragen. Dass wir dich jetzt schon loben können, vom Morgen bis zum Abend. Und dass wir dich preisen dürfen darüber, dass du den Sieg davon getragen hast. dass du der große Gott bist und wir zu dir gehören und darum auch jetzt auf der Siegerseite schon stehen. Hilf du uns, dem Teufel zu widerstehen, bis wir den Sieg sehen. Bis wir endlich sehen dürfen, was du für uns im Sinn hast. Weil wir nicht aufgeben wollen. Wir wollen sehen, was du für uns Gutes hast. Darum bitten wir dich in deinem heiligen und lebendigen Namen. Amen.